Wir werden hier ein großes Essen hier anbieten in dem Raum, ein sehr schönes Essen, wo alle an einer Tafel sitzen. Alle haben eine Virtual Reality Brille neben sich liegen und bauen den Raum, wie er damals gewesen ist, virtuell nach. Und dann ist man quasi halb in der heutigen Zeit und halb in der damaligen Zeit und kann sich wirklich auf die ganze Geschichte nochmal einlassen. Wir werden einen Schauspieler dabei haben, der Thomas Mann verkörpert.
Über Midnight in Paris muss man noch nicht mal ins Taxi steigen bei Ihnen.
Ja, wenn man einfach genau, vom Osten sitzen. Genau.
Eintauchen in den Zauberberg, eintauchen in die Welt vor 100 Jahren, ins Thomas-Mann-Universum. Das geht in Davos in der Schweiz, dort, wo Thomas Mann die Inspiration gefunden hat für den Zauberberg. Wir sind heute literarisch unterwegs in den Radioreisen mit großen Autoren, die uns an die Hand nehmen. Wir reisen mit Thomas Mann nach Davos, wir begleiten Franz Kafka auf seinen Reisen nach München und wir begegnen Jules Verne an beinahe jeder Ecke in Amiens. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Literatur übernimmt heute die Reiseleitung in den Radioreisen. Große Literatur, da fällt einem in Deutschland sofort Thomas Mann ein. Auch denen, die nie die Buddenbrooks oder den Zauberberg durchstiegen haben. Es ist ja auch eine lange Reise durch diese dicken Bücher. Actionreißer sind es nicht. Und manche Menschen würden sagen, dass die Langeweile, mit der die Patienten im Schweizer Sanatorium im Zauberberg zu kämpfen haben, sich durchaus im Buch widerspiegelt. Mit vollkommener Absicht natürlich. 1924, also vor 100 Jahren, ist der Zauberberg erschienen. Was da verhandelt wird, das ist am Ende zeitlos, aber trotzdem. Das Leben im Sanatorium, die Behandlungen, die Konventionen, allein das ist 100 Jahre später eine fesselnde Zeitreise. In Davos, dort oben in den Bergen im Engadin, wo sich die letzten 7 Jahre im Leben des Zauberberghelden Hans Castorp abspielen, gibt es viele Spuren aus dieser Zeit. Wo genau Thomas Mann zur Inspiration unterwegs war, das ist ein bisschen umstritten. Alle wollen heute etwas Glanz abbekommen vom großen Literaten. Isa Hoffinger hat ihre Reise auf den Spuren von Thomas Mann nicht gleich mit Literatur und Geist begonnen, sondern sozusagen mit Hand und Fuß, nämlich ganz profan und körperlich, beim Frieren in der Kälte, in einem Hotel aus Eis.
Guten Morgen.
Meine Nasenspitze ist taub, aber meine Finger kann ich gut bewegen, auch die Zehen. In meinem Zimmer hat es 0 Grad. Die Temperatur bleibt konstant. Sie liegt immer um den Gefrierpunkt herum. Hier auf etwa 2200 Höhenmetern, in diesem Igludorf in den Graubündner Bergen. Sophia und Mauro, 2 Mitarbeiter des Iglu-Hotels, wecken uns mit einer heißen Tasse Kräutertee. Ich bin längst wach, als sie kommen. Ich kuschle mich noch einmal kurz in meinen Expeditionsschlafsack, der den Körper auch bei minus 20 Grad warm hält. Gestern hatte uns Mauro Zanini Tipps für die Nacht gegeben.
Less is more. Weniger ist mehr beim Schlafen. Das heißt, eine Schicht Thermounterwäsche, trockene Socken, dann in den Hygieneschlafsack, dann in diesen Expeditionsschlafsack. Es dauert 2-3 Minuten, bis er warm wird, aber danach wird es warm. Wenn ihr jetzt mehrere Schichten anhättet, hättet ihr das Problem, dass die Körpertemperatur nie in dem Schlafsack ankommt.
Ich habe mich an die Anweisungen gehalten. Schließlich will ich nicht krank werden, wie die vielen Menschen mit Tuberkulose, die bis in die 1940er Jahre nach Davos gereist sind. Luxussanatorien haben die Gegend berühmt gemacht. Ein Slogan aus dem Jahr 1926? Davos, das neue Mekka der Schwindsüchtigen. Das kleine Davos, das sich heute die höchstgelegene Stadt Europas nennt, blüht damals durch die Sanatorien auf. Reiche Gäste aus aller Welt reisen an in ihren Nerzmänteln. Pferdekutschen bringen sie in mondäne Heilstätten. In Boutiquen kaufen sie Abendgarderobe für rauschende Bälle. Thomas Manns Roman Der Zauberberg beschreibt das Leben der betuchten Kurgäste. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und möchte die Orte sehen, die den Schriftsteller inspiriert haben. Luxus. Das ist heute für einige Gäste offenbar das Abenteuer, in einem Iglu zu schlafen. ob Mann für seine Recherchen auch hier abgestiegen wäre? Falls ja, hätte sein Protagonist Hans Castorp vermutlich an Schlaflosigkeit gelitten. Die Kälte hält mich nachts wach. Bis 3 Uhr starre ich die Dinosaurier an der Decke an, die ein Eiskünstler in den Schnee geschnitzt hat. Jedes Zimmer im Igludorf ist nach einem Blockbuster-Film benannt. Meins heißt Jurassic Park. Das mit der Isolation von unten klappt nicht. Unter dem Schlafsack liegen nur ein paar Tierfelle auf der Matratze. Gegen 4 Uhr gehe ich in die Kota. So heißt der Gemeinschaftsraum außerhalb des Igludorfs. Vor dem Ofen schlafe ich endlich ein. 5 Iglu-Hotels gibt es. In Davos, Zermatt, Gstaad, eins in Kütai bei Innsbruck und eins auf der Zugspitze in Deutschland. Statt mühsam die Wände und das Dach aus Schnee zu formen wie die Eskimos, nutzen die Mitarbeiter Ballone.
Wir bauen das jetzt eben so mit so einem großen Ballons und kleinere Ballons und Gangballons. Das ist so, dass wir die aufblasen, im Boden verankern. Dann kommt der Pistenbully, der stoßt den Schnee hin, gibt es eine Rampe. Und wir kommen dann mit der Schneefräse und fräsen den Schnee auf den Ballon drauf. Wir brauchen für die Statik oben auf der Spitze einen Meter Schnee. Wenn wir dann eingeschneit haben, am nächsten Tag kommen wir wieder, Luft raus, Ballon raus. Dann kommt der Künstler, schnitzt seine Skulpturen hier rein. Der Schnee, der da rauskommt, muss auch aus dem Igel raus. Das heißt, es kommt sehr viel Schnee wieder aus dem Igel raus. Wenn der Künstler das alles gemacht hat, können wir Strom verziehen und alles einrichten.
Lampen strahlen die Eiskulpturen an, die pink und blau leuchten. Die Verzierungen der Eiskünstler sind wirklich schön. Aber was Mauro sonst erzählt, klingt für mich nach einem Albtraum. Ich kann Schnee nicht leiden. Dicke Jacken, Boots und Rollkragenpullover nerven mich. Am liebsten trage ich luftige Kleider. Ich fröstle schon bei 17, 18 Grad. Mit dem Wintersport konnte ich mich nie anfreunden. Skilager in der Schule, inklusive Panikattacke im Sessellift. Ein Horror. Jetzt versuche ich es mit einer Art Konfrontationstherapie. Ich bin also auch in den Zauberbergen von Davos, um mich mit meinem größten Feind auszusöhnen, dem Schnee. Das Igludorf liegt etwa 500 Meter talwärts vom Gipfel des Weißflujochs. Die Parsennbahn fährt bis zu einem Restaurant hinauf. Komischerweise habe ich in der Bahn keine Höhenangst. Der Sonnenuntergang hier oben ist einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Das warme Rot hüllt die Gipfel ein. Das Schwarzhorn liegt in der Nähe. Im Zauberberg kommt es auch vor, als Joachim Ziemsen seinem Vetter Hans Castorp die Berge zeigt. Ziemsen sagt, er hätte sich als Patient im Sanatorium an der Landschaft satt gesehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Flirrendes Blau über den Bergen. Der Schnee fließt wie Zuckerguss über ihre Zacken und Kämme. Herrlich. 2 Hotels in Davos streiten um den Ruf, Schauplatz von Thomas Manns Roman gewesen zu sein. Beide waren bis in die 1950er Jahre Krankenhäuser. Im Waldhotel empfängt mich die Direktorin Marietta Zürcher. Katja Pringsheim, Thomas Manns Ehefrau, hat hier 1912 einen Lungenspitzenkatarr auskuriert. Damals heißt das Haus noch Waldsanatorium. Marietta Zürcher zeigt mir den ehemaligen Speisesaal.
Der Boden ist noch original, ebenso wie die Kassettendecke. Die wurde wieder freigelegt. Die war zwischenzeitlich mal verdeckt gewesen. Und man hat dann wieder versucht, das in den alten Zustand zurückzuversetzen.
Die Tür zum Speisesaal ist berühmt. Die Hauptfigur des Romans Der Zauberberg heißt Hans Castorp. Der verliebt sich in Madame Chauchat, eine Patientin, die alle Blicke auf sich zieht, weil sie exakt diese Tür regelmäßig zuknallen lässt. In den Fluren des Waldhotels hängen alte Fotos, unter anderem von Kranken, die sich auf Liegen ausruhen. Ausgestellt ist auch ein Pneumothorax-Apparat. Das sind 2 Glaskolben mit einer Art Riesenspritze. Sieht aus wie ein Folterinstrument.
Man hat mit der Nadel versucht, die Lunge zum Kollabieren zu bringen, was einem dann auch gelungen ist. Man hat in die Lunge reingestochen und sie dann wieder aufgebaut, wieder mit Sauerstoff gefüllt und hat sich davon eine heilende Wirkung erhofft.
Was hätten die Ärzte damals wohl gegen meine Winterphobie gemacht? Hätten sie mich zu einer Hysterikerin erklärt, weil ich mich vor zugefrorenen Seen fürchte? 2024 ehrt das Waldhotel die Familie Mann mit verschiedenen Veranstaltungen.
Wir haben VR-Produktion, wie die Virtual Reality-Produktion zum Thomas-Mann-Jubiläum mit dem deutschen Regisseur Bernhard Mikeska, Verein Raum und Zeit. Wir werden hier an 3 oder 4 Daten im Sommer ein großes Essen hier anbieten in dem Raum, ein sehr schönes Essen, wo alle an einer Tafel sitzen. Alle haben eine Virtual Reality-Brille neben sich liegen und bauen den Raum, wie er damals gewesen ist, virtuell nach. Und dann ist man quasi halb in der heutigen Zeit und halb in der damaligen Zeit und kann sich wirklich auf die ganze Geschichte nochmal einlassen. Wir werden einen Schauspieler dabei haben, der Thomas Mann verkörpert, der dann zum Teil wirklich vor Ort ist und zum Teil virtuell. Also es wird eine ganz spannende Geschichte.
Toll.
Wir haben das alles auf der Webseite schon drauf. Die Daten sind schon veröffentlicht und ich kann das nur empfehlen.
»1924, vor genau 100 Jahren, erschien der Zauberberg. Der Ort nutzt das Jubiläum geschickt zur Vermarktung. Davos selbst ist nicht schön. Kein Spitzdach sollte den Tuberkulosekranken das Sonnenlicht nehmen. Darum sind fast alle Häuserdächer flach. Das schützt außerdem Spaziergänger im schneereichen Winter vor Dachlawinen. Die Luft allerdings ist wirklich einmalig.« Ich atme tief ein und spüre, dass sie tatsächlich nach nichts riecht, wie Hans Castorp im Roman bei seiner Ankunft feststellt. Der zweite Schauplatz aus dem Zauberberg ist das heutige Berghotel Schatzalp. Dort begrüßt mich kein Mann in Livree mit Tressenmütze, sondern die Concierge Manuela Zeller. Paolo Bernardo, der Direktor, liebt alte Gebäude.
Ich bin ja in dem Job schon seit 25 Jahren und immer in historischen Gebäuden in Deutschland, alte Zechen, alte Bahnhöfe, eine alte Mühle, und das macht am meisten Spaß. Das gibt's halt nicht überall und das ist genau die Herausforderung.
Das Sanatorium wurde auf einem Sonnenplateau erbaut. Rechts und links rahmen Solarien das langgezogene Gebäude ein. Das sind offene Laubengänge in 2 verwitterten Türmen. Wer früher nicht genug Geld hatte für ein Zimmer mit Balkon, der konnte hier ein Sonnenbad nehmen. Die Flure sind für ein Hotel eigentlich viel zu breit. Früher mussten hier aber Betten durchpassen. Der Charme des Berghotels Schatzalp liegt nicht in einer Luxusausstattung, sondern in den vielen liebevoll erhaltenen Originalelementen. Neben dem Empfang gibt es 3 alte Telefonzellen. In der Küche Teekännchen und Besteck aus Silber, mit dem schon Manns Zeitgenossen gefrühstückt haben. Die Jugendstil-Lobby ist hell. Durch bodentiefe Fenster blickt man über das Plateau ins Tal. Das frühere Röntgenzimmer heißt heute X-Ray Lounge und ist mit Sessel und Lampen aus den 50er Jahren ausgestattet. Am Nachmittag versuche ich es mit einer Winterwanderung auf dem Thomas-Mann-Weg. Er ist vereist, der Waldboden zu glatt. Nach dem ersten Ausrutscher kehre ich um. In der Nacht fällt Schnee. Er dämpft alle Geräusche, verlangsamt das Tempo noch mehr. Es kommt mir vor, als würde die Natur zu mir sagen: Schau, wie schön ich bin. Du musst keine Angst vor mir haben. Ich versuche es zum zweiten Mal mit dem Abstieg. Jetzt klappt es. Durch den frischen Schnee laufe ich den ganzen Thomas-Mann-Weg hinunter bis zum Bahnhof. Die Rätische Bahn kommt an. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe wegen der sagenhaften Strecke mit Gletscherpanorama. Am liebsten wäre ich länger auf dem Zauberberg geblieben. Wie Hans Castorp, der nur 3 Wochen Urlaub machen wollte und dann 7 Jahre in Davos verbrachte. Auch Castorp kam mit der Bahn an. Ihm wurde schwindelig von der Höhe, die ich nun genießen kann. Die Zauberberge in Davos hatten tatsächlich eine magische Wirkung auf mich. Ich fürchte mich gar nicht mehr vor Kälte und Schnee.
Ein ganz realer Zauberberg also für Isa Hoffinger. Und egal, ob nun Thomas Mann oder nicht, die Bergwelt im Engadin, die großartige Eisenbahnstrecke, das alles ist unbedingt eine Reise wert, egal ob im Winter oder im Sommer. Die Literatur ist heute unser Wegweiser in den Radioreisen. Und da gibt es einige große Jubiläen zu begehen. 100 Jahre Zauberberg, das hatten wir gerade schon, aber da ist auch der 100. Todestag von Franz Kafka. Prinzipiell ist der einfacher zu lesen als Thomas Mann, weil viel, viel kürzer. Aber möglicherweise trotzdem schwieriger. Vieles ist verstörend bis heute, was der Versicherungsangestellte aus Prag da geschrieben hat, und zwar vor dem Zauberberg von Thomas Mann. Wie bahnbrechend das war, das steht heute in jedem Schulbuch. Aber als Kafka alles zu Papier gebracht hat, da hat das außer seinem Freund Max Brod so ziemlich niemand gesehen. Einen seiner sehr wenigen öffentlichen Auftritte als Schriftsteller hatte Franz Kafka bei einer Lesung in München. Wenig ist darüber bekannt, denn das hat damals so gut wie niemanden interessiert, dass da ein junger Mann verstörende Dinge vorliest. Aber unsere Kollegen vom Bayerischen Feuilleton, die haben tiefer gegraben. Michel Zametzer ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Servus, Bärbel.
Ja, wie schaut's jetzt aus, Kafka und München? Wie oft war er denn nun eigentlich in München?
Ja, also Kafka hat München dreimal besucht. Einmal als Student, ganz kurz gefasst, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904. Und einmal mit seinem besten Freund Max Brod, 1911. Da waren sie auf der Durchreise nach Italien und haben einen Zwischenstopp gemacht. Und eine interessante Begegnung gemacht.
Komme ich später noch dazu.
Ja, interessant. Und ein drittes Mal, das war dann schon im Ersten Weltkrieg, 1916, da hat er etwas Unerhörtes getan. Er hat eine Dichterlesung in München gegeben und das hat er nur zweimal in seinem Leben gemacht, angeblich. Also das hat unser Autor, der Schriftsteller Bernhard Setzwein, der das Feuilleton geschrieben hat, zum Anlass genommen, um Kafkas Seele ein bisschen von der Seite, von der Münchner Seite zu betrachten.
Also drei im Prinzip kleine Besuche, aber trotzdem eine große Geschichte, denn da spiegelt sich, glaube ich, sehr viel in drei Besuchen.
Ja, und das Schöne ist, dass wir in diesem Feuilleton einen Kafka kennenlernen, der so etwas von diesem Schulkafka abweicht, den wir so kennengelernt haben in der Schulzeit. Ja, also der ewige Junggeselle der Weltliteratur, der mit sich und seinen Psychosen allein ist. Klar, Drama Queen war er auf jeden Fall, auch in seinen Beziehungen, und auch das ist Thema unseres Feuilletons und der Münchenbesuche. Und diese drei Lebensphasen, in denen er München besucht, die sind eben besonders interessant, wenn man sich die einzeln und nebeneinander anschaut.
Wie unterscheiden sie sich denn?
Er wollte vor allem raus aus Prag. Er wollte diese Heimatstadt hinter sich lassen, diese Familienbeziehungen, der schwierige Konflikt mit seinem Vater. Dieses Mütterchen hat Krallen, hat er mal über Prag geschrieben. Und so hat er gelegentliche Reisen eben genutzt, um da rauszukommen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, Germanistik zu studieren, 1904 in München. Prag galt damals, was die Germanistik anging, ein bisschen als verzopft und altbacken. Und München war hip und jung. Und da hat er sich vorgestellt, er muss, so ist es vorbestimmt, Schriftsteller werden und schreiben. Das ist sein großer Drang, aber mit dem akademischen Unterbau wäre das ja gar nicht schlecht. Und interessant daran ist, seine Eltern wollten, dass er eine juristische Karriere macht, weil er als Prager Jude im Deutschen Reich schlecht akademische Karriere als Germanist hätte machen können. Und Rechtsanwalt zu sein war immerhin noch ein gesättelter und sehr ehrbarer bürgerlicher Beruf. Und deswegen war er zwei Wochen Germanistikstudent in München und dann ist er wieder zurück nach Prag.
Also doch nichts geworden aus München.
Nein, nichts geworden aus München. Er hat dann ganz brav, allerdings recht missmutig, schreibt Bernhard Setzwein in unserem Feuilleton, in Prag Jura fertig studiert und ist dann Prokurist in der Versicherung geworden.
Weiß man denn irgendwas, wie Kafka München wahrgenommen hat?
Er war ja Abstinenzler, also dem Alkohol wohl nicht so ganz zugetan.
Also kein Hofbräuhaus, Biergarten war nicht so.
Kann man sich
so
gar nicht vorstellen, gell? So ein bisschen der in sich geschlossene Kafka da im Hofbräuhaus sitzen, schwierig. Aber wenn wir zum Beispiel das Schloss nehmen, den Roman, wo der Landvermesser in diese Dorfschenke kommt, die Figuren, die da an den Biertischen sitzen und trinken, das weist schon so ein bisschen auf die Bierstadt München, aber natürlich auch auf die Bierstadt Prag hin. Also vielleicht hat ihn das ja zur Recherche inspiriert oder eine Milieustudie. Man muss aber dazu sagen, München war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Hotspot der jungen Kunst. Ja? Also die Schwabinger Bohème, Kabarett, Theater, Literatur, Wedekind, Paul Heise, alles große Namen. Und der junge Kafka wollte dem natürlich nahe sein und deswegen eben Germanistik studieren. Er hat in der Pension gewohnt, beim alten Botanischen Garten in der Sophienstraße. Das ist gar nicht weit weg von hier, vom Funkhaus. Und wie gesagt, zwei Wochen hat er es ausgehalten und dann ist er wieder zurück. Also hat ihn nicht so ganz überzeugt.
Jetzt erzähl uns noch von diesem dritten Besuch, ja, genau. Eine legendäre Lesung.
1916, das war schon mitten im Ersten Weltkrieg, da war es gar nicht so leicht, von Prag nach München zu reisen. Man brauchte da eine Begründung, um privat reisen zu dürfen mit dem Zug. Er hat tatsächlich eine Dichterlesung gehalten in der Nähe vom Café Luitpold am Odeonsplatz in einer Galerie, bei der angeblich Damen der feinen Münchner Gesellschaft im Publikum in Ohnmacht gefallen sind. Angeblich. Ob es stimmt, das erfahrt ihr im Feuilleton.
Weil er so schreckliche, gruselige Sachen
vorgelesen hat. Er hat aus der Strafkolonie vorgelesen, also die grausamste Foltergeschichte, die er jemals geschrieben hat. Und das war wohl angeblich zu viel für einige Damen. Aber wichtig war auch, er hat seine Langzeitbeziehung Felice Bauer in München getroffen. Und naja, da war einiges zu bereden. Wir müssen reden, sagen wir mal so.
Aber kein glückliches Ende, wie wir wissen, die er vielleicht damals noch nicht wusste.
Sie, sie hatten ja 5 Jahre Fernbeziehung, haben sich in diesen 5 Jahren ungefähr 30, 35 Mal getroffen. Wirklich, also persönlich getroffen. In 5 Jahren. Und 2 Tage davon in München. Also ist das doch durchaus ein gewisser Beziehungsstellenwert. Allerdings gab es wirklich viel zu bereden, weil Felice Bauer hatte wohl langsam genug von den Neurosen und der Art und Weise, wie Franz Kafka sich eine Beziehung zu einer Frau vorstellt.
Also 3 München-Besuche klingt nicht viel, aber es steckt sehr, sehr viel dahinter.
Ja, und ich hoffe, dass wir das in dem Feuilleton auch ein bisschen rübergebracht haben, dass diese 3 München-Besuche zu Kafka auch dazugehören, auch wenn sie jetzt nicht ausreichen, um eine große Plakette an einem Wohnhaus aufzubauen.
Michel Zametzer vom Bayerischen Feuilleton, vielen Dank für den Besuch und wir sind alle sehr gespannt darauf.
Dankeschön.
Und die Sendung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die gehört zum Bayerischen Feuilleton und sie heißt Ein grandioser Misserfolg, Franz Kafka und München. Und diese wunderbare Stundensendung, die ist jederzeit in der ARD-Audiothek zu finden. Vor 100 Jahren ist Franz Kafka gestorben, am 3. Juni 1924. In dem Jahr, in dem Thomas Manns Zauberberg veröffentlicht wurde, starb Kafka an der Erkrankung, um die es in Manns Sanatorium geht, an Tuberkulose. Bevor wirksame Antibiotika entdeckt waren, war Tuberkulose nicht heilbar, auch nicht mit Luftkuren, wie sie zu Zauberbergzeiten verordnet wurden. Eine Erkrankung kann sich über Jahre hinziehen. Genau wie bei Hans Castorp im Zauberberg war es auch bei Franz Kafka. Von der Diagnose bis zum Tod vergingen 7 Jahre. Kafkas Romanfragmente, Der Prozess, Das Schloss und Der Verschollene bzw. Amerika sind erst nach seinem Tod erschienen. Der Prozess gehört zu den rätselhaftesten Geschichten der Literatur. Der Protagonist Josef K. wird angeklagt von einem Gericht, das bis zum Ende verborgen bleibt. Was ihm vorgeworfen wird, erfährt Josef K. nicht. Auch das Urteil, wenn es denn eines gab, wird nie verkündet. Einzig die Strafe wird 1 Jahr nach der ersten Verhaftung vollzogen. Josef K. wird in einem Steinbruch von 2 Männern erstochen. Zu Kafkas 100. Todestag hat der Bayerische Rundfunk den Prozess ganz neu als Hörspiel produziert. Hier ein Ausschnitt, der hoffentlich Lust macht auf mehr. Eine Einladung ins Kafka-Universum.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Küchen der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete, dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. Sofort klopfte es, und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch festgebaut. Er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien.
»Wer sind Sie?«
fragte K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen, und sagte bloß seinerseits, »Sie haben geläutet.«
»Anna soll mir das Frühstück bringen«,
sagte K. und versuchte, zunächst stillschweigend, durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte. Es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Trotzdem der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung, »Es ist unmöglich.«
»Das wäre neu«, sagte K., sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an.
»Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grobach diese Störung mir gegenüber verantworten wird.«
Es fiel ihm zwar gleich ein, dass er das nicht hätte laut sagen müssen und dass er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber es schien ihm jetzt nicht wichtig. Immerhin fasste es der Fremde so auf, denn er sagte, »Wollen Sie nicht lieber hierbleiben?«
»Ich will weder hierbleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen.«
»Es war gut gemeint«, sagte der Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das K. langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach. Vielleicht war in diesem mit Möbeln, Decken, Porzellan und Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst. Man erkannte das nicht gleich. Umso weniger, als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte.
»Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen. Hat es Ihnen denn Franz nicht gesagt?«
»Ja, was wollen Sie denn?« sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz Benannten, der in der Tür stehen geblieben war, und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft greisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen.
Der Prozess von Franz Kafka. Das Hörspiel gibt's jetzt ganz neu in der ARD-Audiothek. Und wo ich schon bei Hinweisen bin, in der Mediathek empfehle ich noch die 6-teilige Miniserie Kafka. David Schalko und Daniel Kehlmann haben sie gemacht und das allein bürgt schon für Qualität. Also, falls das jemand im linearen Fernsehen verpasst haben sollte, in der Mediathek immer noch zu haben. 100. Jubiläen sind gut fürs Marketing. Das gilt für 100 Jahre Zauberberg genauso wie für den 100. Todestag von Franz Kafka. Anderswo wartet man da nicht auf irgendwelche Jubiläen. In Amiens wird der größte Schriftsteller der Stadt einfach immer und rund um die Uhr gefeiert, egal in welchem Jahr. Es geht um Jules Verne, der anders als alle anderen, die in der französischen Kultur etwas zu sagen hatten in den letzten Jahrhunderten, explizit nicht in Paris gelebt hat, sondern eben in Amiens, einer hübschen Kleinstadt mit großer Kathedrale nördlich von Paris. In 80 Tagen um die Welt, 20.000 Meilen unter dem Meer, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, das sind im Vergleich zu Mann und Kafka jetzt keine philosophischen Sternenflüge. Da gibt es nichts, was einen mental aus der Bahn wirft oder was irgendwie beklemmend oder verwirrend wäre. Jules Verne, das ist Abenteuer, Naturwissenschaft und eine erstaunliche Gabe, in die Zukunft zu blicken. Damit wurde er der Begründer der Science-Fiction-Literatur. In 42 Jahren hat er mehr als 60 Romane veröffentlicht. Er war also definitiv auf einem anderen Planeten unterwegs als Franz Kafka. In Amiens jedenfalls ist man stolz auf Jules Verne. Manfred A. Schuchmann ist ihm praktisch an jeder Ecke begegnet.
Haben Sie Autobahngebühr schon mal an einer Mautstation bezahlt, die nach einem weltberühmten Schriftsteller benannt ist? Nein? Fahren Sie nach Nordfrankreich, nach Amiens. Dort heißt die letzte Zahlstelle vor der Ausfahrt Garde-Péage, Jules Verne. Jules Verne, genau der in 80 Tagen um die Welt geschrieben hat und 20.000 Meilen unter dem Meer den Kurier des Zaren und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Die meisten seiner über 60 Romane hat der Mann in Amiens geschrieben. In Amiens ist Jules Verne allgegenwärtig. Jules Verne fährt täglich Bus in Amiens, und zwar auf allen Linien. Die Stadt hat ihrer Nahverkehrsflotte die schwungvolle Unterschrift des Romanautors riesig auf die Seitenfronten der Busse verpasst. Manchmal sieht man dazu auch noch eine Fantasy-Illustration aus seinen Büchern. Die Busse in Amiens sind übrigens hochmodern, meistens elektrisch und dermaßen leise, dass sie bimmeln müssen wie eine alte Straßenbahn, damit man sie überhaupt bemerkt. Die Glocken der großen Kathedrale rufen, dort muss ich hin. Dort soll meine Tour durch die Stadt beginnen. Alle Rundgänge in Amiens beginnen an der Kathedrale. Denn für die ist Amiens mindestens so berühmt wie für Jules Verne.
Diese Kathedrale ist weder von der Französischen Revolution noch von den beiden Weltkriegen zerstört worden.
Julia Maaßen heißt meine Führerin durch die Stadt Amiens und ihre Geschichte. Ich kenne Julia von früheren Reportagen in Nordfrankreich. Sie lebt mit ihrem französischen Mann und den beiden Söhnen nicht weit von Amiens auf dem Land. Und sie kennt sich wirklich sehr gut aus.
Die Kathedrale von Amiens ist das größte gotische Bauwerk der Welt. Im 13. Jahrhundert errichtet und von seinem Volumen einfach beeindruckend. Man kann das vergleichen mit Chartres, mit Paris, mit Reims natürlich. Das sind alles die Vorgängergebäude und in Amiens hat man noch ein Stückchen draufgesetzt und es noch größer und schöner und noch dekorierter haben wollen.
Bildungsreisende früherer Zeiten mit einem Faible für Kunstgeschichte haben sich schon immer für die Kathedrale von Amiens interessiert, eben weil hier alles noch original erhalten ist. Der klassische Bildungsreisende von ehedem ist heute aber auch in Amiens eine eher exotische Erscheinung.
Eigentlich gehört die Kathedrale natürlich zu den Punkten, zu den Orten, die man gesehen haben muss. Aber seit ein paar Jahren versucht die Stadt, viel mehr über Jules Verne zu sprechen, weil sie festgestellt hat, dass es viel mehr Leute gibt in der ganzen Welt, die den Namen Jules Verne schon mal gehört haben, die ein Buch gelesen haben oder einen Film gesehen haben, als Menschen, die schon mal über eine gotische Kathedrale etwas gehört haben.
Durch die Stadt paradiert heute die Feuerwehr mit Gesang und auf Hochglanz geputztem Helm, der silbern in der Sonne blitzt. Schwarze Hosen dazu mit roten Biesen. Sinn für Schick und Dekor haben sie, die Franzosen, das muss man ihnen lassen. Aber zurück zu Jules Verne, dem Nationalschriftsteller des 19. Jahrhunderts. Der ist für das Stadtmarketing von Amiens natürlich ein Volltreffer, ein USP, ein Unique Selling Point im Werbesprech der Touristiker, ein weltweites Alleinstellungsmerkmal. Julia Maaßen macht sich mit mir auf den Weg in Richtung Allerheiligstes, dem Wohnhaus des Meisters, quer durch die Stadt und mit Zwischenstopps unterwegs, denn an Jules Verne kommt man in Amiens nirgends vorbei. Cafés und Brasserien links und rechts des Weges sind gut besucht und schon nach ein paar hundert Metern kommt eine kurios verspielte Uhrensäule in Sicht. Schönstes Fin de siècle, reich verzierter Kitsch mit einer nackten Frauenfigur. Jules Verne soll sich politisch für die Richtung von Säule, Uhr und nacktem Weib stark engagiert haben. Aha, nächster Halt. Das Hotel de Ville, das Rathaus von Amiens. Jules Verne war lange Jahre ein höchst zuverlässiger Stadtverordneter, engagiert in allen Belangen der Kultur und Stadtverschönerung. Alle Achtung! Vor dem Rathaus steht heute seine Porträtbüste. In Bronze und auf Sockel der mächtige Charakterkopf des Schriftstellers mit dem sehr gepflegten Bart. Weiter geht es am Musée de Picardie vorbei, Neubarock, ein mächtiger Kasten. Jules Verne hat für den Erwerb eines Riesenbildes des Malers Puvis de Chavannes gekämpft, auch 19. Jahrhundert, Symbolismus, sehr patriotisch. Und dann kommen wir zu einem marmornen Denkmal mit lesenden Kindern. Ja, sie haben wirklich Bücher und Landkarten in den Händen und kein Smartphone. Das hätte freilich damals nicht einmal ein Fortschrittsfanatiker wie Jules Verne auf dem Schirm gehabt. Der Meister blickt über die Kinder hinweg in die Ferne. Hinten auf dem Denkmal sind die Titel seiner großen Romane eingraviert.
Und da finden wir natürlich 5 Wochen im Ballon, Reise ins Zentrum der Welt, in 80 Tagen um die Welt, Reise von der Erde zum Mond und einige weitere Bücher, die alle auch ins Deutsche übersetzt worden sind und die vielfach auch verfilmt wurden.
Und jetzt betreten wir auch schon die Nummer 2 in der Rue Charles Dubois. Eine Plakette am Eingang sagt mir, dass dies eine Maison des Illustres ist, das Haus eines Berühmten, denkmalgeschützt. Ein großbürgerliches Haus. Hier also lebte und schrieb Jules Verne.
Alors, Jules Verne s'est organisé pour avoir un emploi du temps assez précis. Il se lève très tôt, vers 6 heures du matin, se met au travail quasiment tout de suite. Il s'arrête en fin de matinée, un peu avant midi, mange rapidement, quelquefois tout seul.
Und hier sind sie entstanden, die weltberühmten Abenteuerromane des Jules Verne, in diesem winzigen Eckzimmer im zweiten Stock. Ein kleiner Schreibtisch vor dem Fenster, schwere Vorhänge, grüne Tapete, ein Ledersessel, ein schmales Bett, ein Globus auf dem Beistelltisch. Daniel Compère gehört zu den Freunden Jules Vernes in Amiens. Er hat den Arbeitstag des Schriftstellers genau untersucht. Eigentlich nicht viel Unterschied zu dem eines Büroangestellten. Eiserne Disziplin und endliche Routine, morgens um 6 Uhr raus und sofort an die Arbeit, bis gegen Mittag eine schnelle Mahlzeit, häufig allein, dann der Nachmittag in der Bibliothek des Industrieclubs, Zeitungslektüre, Anregungen holen, Notizen machen, später ins Café, Freunde treffen, abends Theater, spät zu Bett, Tag für Tag, lebenslänglich.
Par contrat, il doit donner à son éditeur 2 volumes par an. Donc ça peut être un roman assez épais ou 2 romans dans l'année.
Klingt nach Fließbandarbeit am Schreibtisch, was Daniel Compère von den Freunden Jules Vernes erzählt. Per Vertrag hatte er seinem Pariser Verleger 2 Romane, 2 Bände pro Jahr zu liefern. Jeder ein paar hundert Seiten stark. Und das über 30 Jahre hinweg macht 64 Titel insgesamt. Denn die Leserschaft der Epoche riss dem Autor die Romane praktisch aus der Hand. Es waren Jahrzehnte technischer Triumphe, unbegrenzten Fortschritts, der großen Beschleunigung, immer höher, immer schneller, immer weiter. Und Jules Vernes Fantasie war dem Fortschritt stets noch einen halben Schritt voraus. Nichts schien unerreichbar, nicht einmal der Mond. Und heute? Kleine Probe aufs Exempel. Wird Jules Verne in Amiens denn heute noch gelesen und geschmökert wie damals? Julia Maaßen hat mich zu ihrer Lieblingsbuchhandlung geführt, Les Pages d'Ingres.
Plutôt des personnes âgées qui veulent que leurs petits-enfants ou leurs enfants lisent Jules Verne. Et parfois aussi les élèves, parce que le professeur a demandé une lecture.
Es sind eher ältere, sagt Stefan Ahn, der Buchhändler, die wollen, dass ihre Kinder oder Enkel Jules Verne lesen. Manchmal kommen auch Schüler, weil ihr Lehrer die Lektüre verordnet hat. Hört sich jetzt nicht nach einem Umsatzrenner an. Wie viele Bücher verkauft Monsieur Ahn denn so im Schnitt?
Pas beaucoup, beaucoup.
Also nicht viel. Und darf man es genauer wissen vielleicht? Wie viele Exemplare?
Eine Quinzaine.
Knappe Antwort? Vielleicht so um die 15 Bücher pro Jahr. Ein Bestsellerautor ist Jules Verne in seiner Heimatstadt also nicht. Amiens am Abend. Die Stadt liegt an der Somme, die mit vielen Wasserarmen zwischen die Häuser des alten Viertels von Saint-Leu greift. Am Ufer der Somme wird abends ausgegangen. Auf ein paar hundert Metern reiht sich Restaurant an Restaurant. Alle mit Blick hinüber auf die mächtige Kathedrale. Ob Jules Verne hier einst gespeist hat? Vielleicht doch etwas zu volkstümlich für einen großbürgerlichen Schriftsteller. Jedenfalls standen mexikanische Tacos und japanische Nudelsuppen damals noch nicht auf der französischen Karte. Aber direkt nebenan werden Austern und Champagner geschlürft. Wie eh und je. Sonntagmorgen, es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen von Jules Verne und von Amiens. Auf dem Friedhof La Madeleine, ein wenig außerhalb der Stadt. Prächtige Gräber des 19. Jahrhunderts, Mausoleen und Kapellen, weinende Engel unter mächtigen Bäumen, eine steinerne Theaterinszenierung. Es ist ein ruhiger Sonntagmorgen. Julia Maaßen kennt den Weg, den Hang hinauf zu Jules Vernes Grab. Aus aller Welt gingen damals, im Jahr 1905, Trauerbekundungen in Amiens ein. Sogar von höchster Stelle in Berlin.
Wilhelm II. Hat den deutschen Botschafter in Paris nach Amiens zur Beerdigung von Jules Verne geschickt, weil er gesagt hat, dass Jules Vernes Werke seine Jugendzeit versüßt hätten.
Selbst Wilhelm II. In Berlin hat also die Romane des Schriftstellers aus Frankreich geschmökert. Jules Vernes Grab ist gewiss das denkwürdigste auf dem Friedhof La Madeleine in Amiens. Der Schriftsteller fährt empor aus seinem Grab wie der auferstandene Christus persönlich. Mit nacktem Oberkörper reckt er das marmorne Haupt und die ausgestreckte Rechte auf ewig dem Unbegrenzten der Zukunft entgegen. So symbolisiert sich Unsterblichkeit. Jules Verne wurde 77 Jahre alt.
Jules Verne, auch heute noch einen Leseausflug wert. Ich erinnere mich jedenfalls intensiv an das nicht ganz so bekannte Buch Die Propellerinsel, das mich als Kind außerordentlich fasziniert hat. Ich denke immer wieder mal dran, wenn ich lese, dass US-Milliardäre sich eine schwimmende Hightech-Stadt bauen wollen. Denen sei Die Propellerinsel nochmal besonders dringend zur Lektüre empfohlen. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause von unserer Radioreise, bei der man auch mal entspannt die Augen schließen kann. Bei einer Lesereise geht das nicht. Und die dauert auch viel länger, wenn man sich ein beliebiges Thomas-Mann-Werk vornimmt zum Beispiel. Vielleicht haben wir Sie heute inspiriert, etwas Langes, Anspruchsvolles zu lesen oder etwas Kafkaes-Kurzes, Anspruchsvolles oder etwas Langes, gut Durchrutschendes aus dem Jules Verne-Universum. Egal was, lesen geht immer und hören sowieso. Apropos Hören, ich empfehle zur Abwechslung heute mal den Radioreisen-Podcast, jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Egal, wo Sie uns hören, ob 20.000 Meilen unter dem Meer oder auf der Reise von der Erde zum Mond oder vielleicht mit Blick auf das Schwarzhorn über Davos, am Mikrofon war in jedem Fall Bärbel Wossack.
Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast.
Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen.
Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen.
Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Halliard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das.
Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch.
Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das?
Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski, ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek.